The Witcher hat getwittert, Medallions humming. That can only mean one thing. It's time to announce The Witcher 3 Wild Hunt Songs of the Past. This brand new expansion for The Witcher 3 Wild Hunt will take you to the path with Geralt of Rivia once more. It's being co-developed with Full Theory and it's coming to PC, Xbox Series X and S and PlayStation 5 in 2027. Stay tuned for more information in late summer. Was sagst du dazu? Eine neue, auch schon lange gerüchtete, dritte Witcher-Expansion erscheint 14 Jahre nach Release.
Ich sag dazu, dass ich endlich mal die anderen beiden Expansions spielen müsste. Ich habe nämlich immer noch nicht gemacht.
Ich auch nicht, aber das sind halt oft Expansion in Anführungsstrichen. Ja, die Dinger gehen irgendwie 20, 30 Stunden. Das sind eigene Games eigentlich. Ne?
Genau.
Wären wir auf...
Ich meine, es ist ja... klug. Es ist ja klug, weil, also zumindest ist das, was ich gelesen habe, es soll ja die Brücke schlagen zwischen Witcher 3 und Witcher 4, was ja dann mit Ciri stattfinden wird. Und soll ja auch so ein bisschen das Gap sein zu einem potenziellen Witcher 1 Remake, was ja von Fool's Theory entwickelt wird, laut Gerücht. Mhm. Und das sind ja ehemalige CD Projekt Red Entwickler. Also das bleibt alles quasi in-house.
Ja, aber es ist ein polnisches Studio. Was die gemacht haben, ist Traumaturg oder wie das heißt. Ich glaube, so ein Adventure. Und irgendein anderes relativ bekanntes. Ich hatte mir das eigentlich aufgeschrieben. The Days Long Gone. Nee, kenne ich das? Days Long Gone? Weiß ich nicht.
Kenne ich vom Hören sagen tatsächlich, aber ich habe es nicht gespielt.
Ja. Ist auf jeden Fall wild. Ich wollte gerade sagen, die Expansions, die gehen ja auch 20, 30 Stunden. Das ist ja nichts, was man mal kurz wegsnackt. Und ich wollte noch sagen, wären wir in der PS3, Xbox 360 Ära, dann wären das einfach alles einzelne Spiele gewesen. Dann hätte man Witcher 4 gehabt, Witcher 5 und Witcher 6 jetzt schon. Anstatt das so groß aufzuziehen, weißt du? Ja. Irgendwie gefühlt gibt es nur noch...
Es ist halt immer noch cool, weil The Witcher ist immer noch aktuell. Es ist ja nicht nur das Spiel, es ist ja auch die Serie und die Bücher sind immer noch aktuell und werden gelesen. Es gibt Comics, es gibt einen Animationsfilm. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nach Witcher 3 nichts mehr passiert ist. Ja, von daher.
Ja. Und glaubst du denn, ich meine, wir wissen, Witcher 4 spielt mit Ciri. Wir haben jetzt noch ein Abenteuer mit Geralt, was explizit auf Witcher 3 gemünzt ist. Mhm. Wie könntest du dir da vorstellen? Was passiert? Wird Geralt sterben? Ist, wie willst du es sonst machen, ohne dass er entweder
auftaucht? Also wenn er sterben sollte, wäre das mal ein mutiger Move, denn ich glaube, dieser Mut fehlt vielen Entwicklern. Einfach mal so eine richtig krasse, beliebte Hauptfigur einfach mal wirklich in den Tod zu schicken. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte natürlich auch sein, dass die aus dem so einen Emerit machen, der sich einfach zurückzieht und Ciri dann die Bühne überlässt und dann vielleicht im vierten Teil hier und da auftaucht. Keine Ahnung.
Da das Spiel Songs of the Past heißt, also Gesänge der Vergangenheit, und das ganze Witcher-Universum ja nun nicht auch abwegig ist bezüglich Zeiten und Raumsprüngen. Ciri erzählt zum Beispiel in Witcher 3, dass sie in der Cyberpunk-Welt war. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er das Spiel generell einfach völlig woanders spielt und die ganze Zeit halt auch gar nicht da ist und Ciri dann halt auch auf der Suche vielleicht nach ihm ist in diesen vergangenen Welten und du spielst halt Abenteuer in diesen anderen, wie auch immer. Obwohl man mal sagen muss, auf dem Official Art, da war schon wieder so ein, ich weiß nicht, ist das ein bekannterer Gegner gewesen? Es wirkte jetzt nicht so fern des Witcher-Kanons, dieser Baumkönig oder was das war. Sah schon wieder so wildhuntig aus. Und wir Theorien hier auch ja nur herum. Aber ist krass auf jeden Fall. Wie gesagt, es wurde auch schon etwas länger gerüchtet. Ich habe das im Zuge des Remakes auch schon das ein oder andere Mal gehört. Es ist tatsächlich war eine Expansion, obwohl, nein, was soll man sagen, es gab letztens der Expansion zu Diablo 2, das Spiel ist von 2001, also was diskutieren wir hier
mich
noch?
Mich als Fan freut es, ich finde immer noch, The Witcher 3 ist für mich persönlich das beste RPG, Also jetzt kein JRPG, sondern ein echtes festliches RPG und das Beste, was ich jemals gespielt habe. Ich habe in Witcher 3, weiß ich nicht, 120, 130 Stunden versenkt und das ist für mich schon sehr, sehr viel. Und deshalb war ich auch so ehrfürchtig vor den Add-ons, weil du ja, wie gesagt, hast, dass die halt nun mal auch genauso aufgebaut sind, wie andere ein echtes, vollwertiges Spiel produzieren dementsprechend. Aber ich glaube, jetzt könnte die Motivation da sein, zumal hat Witcher 3 schon eine PS5-Version bekommen? Also jetzt nicht nur ein Port, sondern so richtig mit den Stärken der PS5 und so, ja? Dann wäre es jetzt mal Zeit.
Das aber ja, wäre natürlich cool, wenn sie eine Complete Edition nochmal rausballern mit allen Essentials. Gerade wenn die aufeinander aufbauen, dann nochmal. Weil ich meine, der letzte Release war wieder so ein Disc-Ding, das war, glaube ich, Cyberpunk. Witcher ist okay, glaube ich. Aber egal. Ich freue mich auch. Ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Ich liebe The Witcher 3. Ist für mich auch das beste westliche Fantasy-Rollenspiel aller Zeiten. Baldur's Gate 3. Action, ich ergänze Action.
Ja gut. Baldur's Gate 3 habe ich bis heute nicht gespielt.
Ja, ist Runden, das ist das beste rundenbasierte ist Baldur's Gate 3, das beste Action Fantasy Rollenspiel ist The Witcher 3, das beste Action Sci-Fi Rollenspiel ist Mass Effect 2. Oder eins.
Ja gut, da kann ich mich anschließen, genau.
Ja, ja.
Vielleicht nur eine kurze Info an alle. Wir sind heute zu zweit, wie ihr unschwer erkennen könnt. Der liebe Matthias ist wohlverdient im Urlaub. Das heißt, wir sind heute ein Duo, haben aber natürlich nicht minder wenig Themen mitgebracht. Rein organisatorisch vielleicht. Es wird heute nur, weil wir zu zweit sind, eben keinen Kunibert geben. Ich habe aber eine andere schöne Idee dabei und ich glaube, mehr ist nicht zu sagen. Ne?
Ja.
Lieber Matthias, falls du uns hörst, einen schönen Urlaub wünschen wir dir.
Genau. Ich wollte auch noch sagen, wo wir gerade über die besten westlichen Rollenspiele aller Zeiten reden. Einer meiner weiteren Favoriten ist übrigens auch Gothic. Ich habe das letzte schon bei uns im WhatsApp gepostet, aber ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde, um mir mal einen kleinen Tipp loszuwerden. Es gibt ja bald das Gothic Remake und dafür gibt es eine Vorbestellerbox bei Mediamarkt und Saturn rumliegen. Die kostet 10 Euro. Das heißt, wenn ihr die kauft, dann bekommt ihr irgendwann 10 Euro gutgeschrieben auf das Remake. Bezahlt dann halt nur 40 Euro anstatt 50 anstatt 60 Euro. Was ihr dafür bekommt, ist nicht nur diese schöne Pappschuber, sondern ihr bekommt auch darin ein Spiel. Und zwar das Original Gothic Classic für die aktuellen Konsolen. Die gerade die Videoversion gucken vom Podcast, ich halte das hier gerade in der Hand. Das ist wirklich ein eigenständiger Release von Gothic Classic mit eigener Disc, die komplett spielbar ist. Das Spiel selbst kommt erst Ende des Sommers offiziell auf den Markt. Wenn du das Spiel in die Konsole haust, dann ist da wirklich eine Message von den Entwicklern, wo steht, hey, danke, dass ihr das vorbestellt habt. Als kleines Dankeschön haben wir euch dieses Spiel schon mal mit draufgepackt. Als Bonus und vorab vor allem. Das ist halt die Originalversion, ne, halt ein bisschen hochpoliert von der Auflösung, aber im Grunde noch immer der gleiche Kram wie von früher. Für 10 Euro. Der Standalone-Release kostet bei 30 Euro. Also ihr spart ja, es ist eigentlich ein absoluter No-Brainer. Ihr spart 10 Euro aufs Remake, ihr habt für 10 Euro Gothic Classic, was sonst 30 Euro kostet, wenn euch natürlich das Spiel interessiert. Und habt Gothic halt, ne? Grandiosen Klassiker. Ich wollte das hier mal kurz noch im Podcast erwähnen. Ich habe es auch schon bei Twitter gepostet und werde das sicherlich vielleicht auch irgendwann mal in einem Pickup-Video zeigen, aber ich wollte das nur noch mal reinschmeißen. Aber ja, es gibt ja noch mehr.
Das ist aber das gleiche Spiel, wie es als Standalone auch auf das Switch und so gibt, ne? Da gibt es die Dinger ja auch von.
Ja, ja.
War das THQ Nordic, die das released haben? Ja, ne?
Ja, genau. Das ist THQ Nordic.
Die habe ich auf der Switch, deshalb brauche ich das jetzt nicht.
Nö, aber ich finde es cool.
Die Idee ist cool. Das ist ja geschenkt. Es ist ja wirklich geschenkt.
Und alleine, wie gesagt, komplett.
Man zahlt ja nichts.
Das ist eine eigene Box da unter. Der Pappschuber ist halt nur für die Vorbestellerbox da unter. Ist ein eigenes Cover. Da steht Gothic Classic mit allem drum und dran, mit eigener Disc. Alleine, ne, die Produktionskosten, keine Ahnung. Also,
ja, eben.
Das ist schon geile coole Sache, THQ Nordic. Also super, finde ich richtig, richtig gut. Muss man dann auch einfach mal loben. Was ich noch hinwenden muss, ich weiß nicht, es gibt einen minimalen Patch runterzuladen. Der hat so eine Sekunde gedauert. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Bugfixing ist. Ich gehe davon aus, dass das Spiel trotzdem offline spielbar ist, aber ich wollte nur darauf hinweisen, manchen ist das ja wichtig bei dem Bild der Disc. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Ja. Wollen wir noch mal ein paar News durchgehen? Ich habe eine witzige News auf jeden Fall. Asha Sharma, die CEO von Xbox, hat letztens getwittert: Xbox oder Xbox? Also Xbox groß geschrieben, wie es früher immer
B
war.
Und dem, genau.
Oder einfach
kleines B, großes B.
Wie kleines B, kleines O, kleines X, wie es ja die letzten Jahre war. Einfach ein Poll ohne irgendwelche Dings. 65% der Leute bei knapp 20.
Ich nicht.
Okay, Leute, wir hatten ein kurzes technisches Problem. Es geht hier jetzt einfach weiter. Das hatten wir so noch nie im Podcast. Ja, ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Komisch. Was ich sagen wollte, Asha Sharma hat eine Umfrage, wie gesagt, auf ihrem Twitter-Channel rausgestellt, ne, ob Xbox nun groß oder klein geschrieben werden sollte. 65% der Leute haben sich dafür entschieden, dass Xbox ab sofort groß geschrieben wird. Also alles Großbuchstaben. Oh. Und sofort hat der offizielle Twitter-Kanal seinen Namen geändert. Also offiziell Rebranding. Xbox ist jetzt wieder offiziell Großschrift-Kanon.
Gab es nicht mal eine Zeit, also ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, gab es nicht ganz am Anfang mal eine Zeit, wo das X groß geschrieben wurde, dann Bindestrich war und dann Box nochmal groß, irgendwie sowas?
Boah, da kann ich mich aber jetzt nicht erinnern. Das muss ja Prä-2000er Zeiten gewesen sein vielleicht.
Ja, das war ganz, ganz am Anfang irgendwann. Irgendwas habe ich da vor Augen. Aber ich könnte mich irren, keine Ahnung. Das war jetzt einfach nur aus der Erinnerung gekramt.
Ja, das wollte ich nur mal erwähnen. Aber da haben wir schon die letzten 2-3 Folgen immer geredet. Die dreht den Laden wirklich auf links.
Ja, ist nur gut so.
Ich find's auch
gut. War ja mal nötig.
Ja. Wo wir dann schon von Xbox reden, können wir auch noch mal kurz bei Sony rüber gucken. Denn die haben auch einen großen Showcase für den 2. Juni, sprich, wenn ihr das hört, morgen angekündigt, eine State of Play, die geht eine Stunde. Aber was halt kurios ist, sie haben es 2 Wochen vorher gemacht, das machen sie sonst nie. Und sie haben zu einem Live-Publikum eingeladen, was ich natürlich wieder total geil finde, hat Xbox ja auch schon gemacht. E3 scheint irgendwie ein wenig, das E3-Feeling scheint ein wenig zurück zu sein, ne? Großer Aufhänger der State of Play ist natürlich Marvel's Wolverine, aber wenn man sich schon so aus dem Fenster lehnt mit Live-Publikum und eine Stunde und 2 Wochen vorher angekündigt, siehst du da Potenzial für was Großes, Geiles und wenn ja, was von Sony?
Also ganz ehrlich, die State of Plays, die sind inzwischen so ein bisschen wie die Nintendo Directs für mich geworden. Ich habe mich da mehrfach drauf gefreut und habe auch hier und da eine kleine Erwartungshaltung gehabt und bin eigentlich immer enttäuscht worden in den vergangenen Malen. Gut, die letzte war ganz, ganz okay. Da, wo diese ganzen chinesischen Spiele angekündigt wurden, dieses eine mit München und so zum Beispiel, die war ganz geil. Davor alle States of Play, die davor waren, so die vergangenen 3, 4, da bin ich sehr nüchtern herausgegangen. Deshalb möchte ich da gar nicht so viel erwarten. Ich hoffe nur, dass die jetzt außer Wolverine auch mal ein bisschen mehr First-Party-Material zeigen. Denn klar, die PS5 wird beliefert mit geilen Third-Party-Spielen. Da sprechen wir sicherlich später auch nochmal drüber. Aber so dieses First-Party-Kaliber, das bleibt Sony uns immer noch ein bisschen schuldig, weißt du?
Ja, es wird ja gemunkelt, ne, dass Naughty Dog was zeigen muss. Hat ja Jason Schreier letztes auch schon was getwittert.
Ich hab's gelesen.
Dass der intern ist da wohl schon einiges im Hagen oder im Argen bei Sony. Die finden das natürlich nicht ganz so geil, dass Naughty Dog dieses Jahr, diese Generation noch kein Spiel auf den Markt gebracht hat und Unsummen an Kohle verbrät mit Intergalactic. Das mit Abstand teuerste Spiel, was sie bisher gemacht haben.
Aber wie alt ist denn The Last of Us 2 schon?
6 Jahre.
Ja, guck mal, 6, das ist eine ganze Konsolengeneration. Ja,
das ist eine ganze Konsolengeneration, kein Wunder. Ja. Und dann ist das ein LA-based Studio, also ein Studio, das in LA ansässig ist. Das heißt, es werden LA-Löhne bezahlt, ne? Das ist nicht so wie in China oder sonst wo. Meistens sind ja dann diese ganzen Firmen auch in günstigen Arealen angesiedelt. Nein, die sind halt in der Prime-Lage in LA. Die haben halt richtig Personalkosten. Und ja, das verstehe ich. Aber
das ist halt ein Naughty Dog. Die haben sich einen Ruf auf angearbeitet, kann man ja sagen, mit unzähligen guten Spielen.
Ja.
Und mit The Last of Us 2 haben die natürlich auch ein richtig, richtig, richtig großes Spiel veröffentlicht, zuletzt. Und dann hat man sich natürlich selber riesen Fußstapfen geschaffen. Und die Fans haben eine Erwartungshaltung, Sony will Geld verdienen. Natürlich pumpt man in so ein Studio auch Geld rein, klar, aber wenn da nichts kommt und da würde ich als Arbeitgeber auch sagen, hallo, was macht ihr denn da hinten?
Ja, ja, ich habe gelesen, das Problem ist halt, weil die halt so qualitativ hochwertig waren, wurde da halt auch von Sony den freie Hand gewährt, beziehungsweise mehr Budget zur Verfügung gestellt. Die haben sich halt selbst aufgebläht, mehr Leute eingestellt, größer und breiter. Und wenn du halt sowas machst, dann kommt halt zwangsweise dieser ganze Bürokratieapparat hinzu und du kannst, musst delegieren und du brauchst Hierarchien und dann hast du das typische Bethesda-Problem. Es gibt keine Vision, kein Man on the Top oder Frau on Top, die entscheidet, sondern es wird alles irgendwie im Team besprochen und dann mit so vielen Leuten musst du halt sehr viel besprechen und dann bist du halt im typischen IT-Job, E-Mails und Meetings, ne? Und nichts passiert, ne? Meetings, um die Meetings zu briefen und so stelle ich mir das da vor und dann hast du, ja, das ist es. Ich bin gespannt. Also das muss wirklich das Ding jetzt sein. Sonst werden wir wahrscheinlich 100 Arbeitsplätze bei Naughty Dog verpuffen sehen. Gehe ich von ganz felsenfest von aus. Vielleicht sogar noch mehr oder sonstiges. Ne?
Es würde ja schon was bringen, wenn die einfach mal einen ausführlichen Look auf Intergalactic zeigen. Einfach mal, hey, Fortschritt, wir haben entwickelt, so sieht's aus und es erscheint irgendwann demnächst. Das wäre schon ganz cool, aber keine Ahnung.
Das das vermute ich, dass das passieren wird.
Dann, Show-Opener oder Show-Closer? Was sagst du?
Opener, ganz klar Wolverine. Das haben sie angekündigt, das machen sie gleich am Anfang. Und One More Thing wird dann vielleicht das neue Spiel von Cory Barlog, also den God of War-Schöpfer bei Santa Monica, beziehungsweise nicht Schöpfer, aber Director der von den Director, letzten, ja. Der genau, oder halt nochmal Intergalactic Gameplay oder sowas. Vielleicht wird auch Intergalactic Gameplay der Opener, dann kommt mittendrin Wolverine wie angekündigt und das anderes Großes kommt zum Schluss. Ich habe das Gefühl, aber das wird eine große Show. Dann nochmal, ich habe noch eine kleine News, mit der ich noch über dich reden wollte. Ist ganz brandheiß reingekommen und es passt zu dem, was wir in den letzten Wochen auch immer schon erzählt haben. Valve hat die Preise für Steam Deck angehoben in den USA.
Ja, habe ich gelesen.
Und nicht nur Nintendo-mäßig 50 Euro, sondern das 1 Terabyte OLED-Ding geht von $649 auf $949 hoch. Die 512er-Variante von 549 auf fast 800. Also fast 250 beziehungsweise das andere ist fast $300 Preisanstieg für einen Handheld, der sowieso schon irgendwie 5-6 Jahre alt ist, quasi outdated ist technisch, ne, und es auch also unfassbar viele Alternativen gibt. Alter Schwede, es soll
und out of stock, ne, habe ich gelesen. Es ist
halt ja, es gibt so gibt ein paar wohl jetzt gerade so noch ungefähr, ne. Bald kommt ja auch das neue Ding noch ungefähr, aber boah.
Also ich weiß nicht, wir haben doch irgendwann mal in der Folge gesagt, Gaming wird zum Luxus und ja, das verschärft sich immer noch.
Ja. Ja, es wird echt, also.
Auf der anderen Seite, erstmal vielleicht auch zu dem Thema Gaming und so. Ich habe aktuell auf meinem Kanal eine Kooperation mit GeForce Now. So, und aus dem Grund habe ich eine Ultimate-Mitgliedschaft bekommen und habe das Ganze jetzt mal auf meinem Fernseher gemacht. Ganz normal, nativ über die GeForce Now App. Ist ein Android-Fernseher, ganz normal. Kannst du dir die App herunterladen. Und mit meinem Glasfaseranschluss, hey, das funktioniert wirklich mega mäßig. Dann hast du nichts anderes, außer einen Fernseher und einen Controller. Und mehr brauchst du nicht. Und dann kannst du deine Games in 4K, 120 FPS, DLSS und hast nicht gesehen, einfach ohne Konsole zocken. Und so eine Ultimate-Mitgliedschaft kostet, ich glaube, 200 Euro oder so im Jahr. Lohnt sich, glaube ich, schon, wenn man sagt, so Hardware ist mir einfach auf Dauer zu teuer und ich möchte trotzdem die neuesten Spiele spielen.
Denk mal jetzt einfach 20 Jahre weiter.
Richtig.
Das ist die Zukunft. Es wird keinen anderen geben.
Es ist eine App. Es ist nur eine App. Du brauchst nichts, keine Hardware, nur eine App.
Denk an MP3 oder Musik, da war auch so, nee, du musstest ja, das ist der Soundverlust und so. Und irgendwann, jeder hört Spotify heutzutage, weißt du? Da denkt überhaupt keiner mehr nach. Du kannst dort Spotify so krass einstellen mittlerweile und dafür zu bezahlen, das hättest du dann auch machen können. Wenn dir die Qualität so wichtig ist, dann kaufst du halt Ultimate GeForce Now und kriegst noch mehr Bandbreite zur Verfügung. über kurz oder lang, wir müssen uns alle mit dem Gedanken anfreunden, dass es irgendwann keine Hardware mehr geben wird. Ne? Braucht man einfach nicht mehr.
Und ich meine, braucht sie streng genommen. Also es geht ja mit den Spielen los.
Ja.
Spiele auf CD brauchst du heutzutage streng genommen auch nicht. Selbst Nintendo fängt ja inzwischen mit irgendwelchen
Patches
an.
Ja. Darf ich einmal kurz einschweißen? Ich habe eben gesehen, mein Akku vom Laptop hat noch 40%. Ich will nicht auch, dass der Laptop jetzt kaputt geht und wir den Podcast nicht aufnehmen können. Ich werde jetzt 20 Sekunden hier meinen Akku holen und rumrödeln. Und ihr, du kannst weiterreden. Ich wollte nur sagen, wundert euch nicht, dass ich gerade aus dem Bild gehe.
Ihr seht, also heute gibt's ganz, ganz viele kleine und große technische Probleme. Ich habe mich ja, wie ihr seht, auch einfach mal in den Keller verzogen heute, denn bei mir oben auf dem Dachboden ist einfach nicht auszuhalten. Es ist schweineheiß und dementsprechend habe ich mir hier so einen provisorischen Podcast-Tool-Set in meinem Keller aufgebaut. Hoffe nur, dass bei mir jetzt keine weiteren technischen Probleme auftreten. Ich sitze nämlich mit einem ganz, ganz alten Laptop
an unserer Technik
und versuche euch hier zu unterhalten. Was sagst du?
Höre ich da Kritik an unserer Technik?
Ich habe erzählt, dass ich auch heute ganz provisorisch im Keller hocke mit einem alten Laptop, weil es einfach schweineheiß ist in meinem Raum oben.
Bei mir nicht, Gott, also kurioserweise. Außer du bist ja Mod, da ist sowieso 10 Grad wärmer, aber ich weiß, und hier ist total chillig. Also es ist nicht wirklich chillig, aber ich kann hier ganz gut leben, sage ich mal. Okay, willst du noch was zu den Steam Deck sagen?
Nee, ich will nicht zu dem Steam Deck sagen, ja. Ich will einfach nur sagen, vielleicht hast du es auch gelesen, schlagen wir mal die Brücke zu Nintendo.
Ja.
Die haben ja für Star Fox, was nächsten Monat erscheinen soll, einen Day-One-Patch angekündigt. Und das ist ungewöhnlich für Nintendo, denn normalerweise liefern die ihre Spiele ja vollwertig auf Cartridge. Ist bei Star Fox nicht so, ist, soweit ich weiß, das erste größere Nintendo-Spiel, was was den Day-One-Patch bekommt. Das ist halt die Frage, bleibt das eine Ausnahme oder können wir uns jetzt bei Nintendo auch darauf einstellen, dass die Spiele nicht mehr vollwertig auf CD sind, wobei die ja mit Pocopia auch schon die erste Software hier GameKey-Cartridge veröffentlicht haben. Also selbst die gehen den Weg und packen die Spiele nicht mehr auf kurz oder lang, wie du gesagt hast, einfach von physischen Medien grundsätzlich, aber dann auch von Konsolen verabschieden. Irgendwann hat PlayStation eine eigene App und Xbox hat eine App und Nintendo hat eine App und dann kannst du darüber alles spielen, was du spielen möchtest, zahlst denen vielleicht deine 80 Euro im Monat, was natürlich vielleicht gar nicht so ein schlechter Deal ist, wenn du dafür alle Neuerscheinungen spielen kannst, und das ist dann die Zukunft.
Ja, der einzige Grund, der halt die Puristen wie uns auch bei der Stange halten wird, ist halt, du bist halt Herr deines eigenen Spiels sozusagen, nicht nur, also wenn man, also dass die Füße, gerade alte physische Medien, die können sie uns ja nicht mehr wegnehmen, aber das ist ja auch so eine Gefahr, dass einfach Spiele nachträglich so abgeändert sind, dass sie nichts mehr mit dem ursprünglichen Spiel zu tun haben. Na, das ist halt wirklich auch, gibt ja einige Beispiele von Darksiders 3 über Lies of P, wo einfach die Schwierigkeit nachträglich und so abgeändert wurde, oder Live-Service-Games brauchen wir ja gar nicht drüber reden, ne? Aber
ja, und einfach das Thema Retro-Gaming der Zukunft existiert dann einfach gar nicht mehr. Wenn du dann irgendwann 2053 irgendwie sagst, hey, ich habe 2022 erschienen ist, dann hast du vielleicht Pech, weil das Spiel ist nicht vollständig auf CD und der Service, den gibt's gar nicht mehr. Dann kannst du es nicht mehr herunterladen und bei Feierabend, dann kannst du es eben nicht mehr spielen. Anders heute, ich habe ein Fairchild Channel F von 1976 und das Ding funktioniert heute noch.
Ja, geil. Naja, aber ich glaube, wir beide haben da schon oft genug hier auch im Podcast für plädiert, deshalb, und drüber geredet, ne?
Ich habe auch ein paar News mitgebracht, über die wir vielleicht sprechen können. Ein Thema haben wir bereits bei uns in der WhatsApp-Gruppe angerissen. Warhouse Studios haben zwei neue Spiele angekündigt, haben wir noch nicht drüber gesprochen im Podcast.
Ja, also das sollten wir.
Nicht. Ich weiß nicht, ob Matthias
darüber geredet hat. Sollten wir unbedingt drüber reden.
Genau, die haben nämlich auf Twitter verkündet, dass die sowohl ein weiteres Kingdom Come-Abenteuer entwickeln, man weiß aber nicht, ob das jetzt ein Nachfolger ist, ein Spin-off oder so, oder ein Prequel, keine Ahnung. Und, das finde ich aber auch interessanter, Open-World-Rollenspiel im Tolkien-Mittelerde-Universum.
Das ist
krass.
Perfect Match, würde ich sagen. Also das ganz genau. Hatten wir das nicht auch schon mal in irgendeiner Was wäre und Kunibert oder so, der Entwickler so, müsste das machen. Das ist so ein Traumszenario eigentlich, dass ein bewährtes Studio, die ähnliche Spiele machen, kriegen eine Top-Lizenz und machen damit einfach Gold. Ne? Ja, wird geil, freue ich mich drauf. Die wurden jetzt announced, sind auch zwei Projekte. Keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird, wahrscheinlich noch ein ganzes Stück. Aber dass das passiert, ist cool. Da wollte ich übrigens noch mal reinschmeißen, wo du gerade sagen, ein bewährtes Entwicklerstudio bekommt eine Traumlizenz, Perfect Match. Hast du die Wertung zu First Light gesehen? Das neue Spiel von IO Interactive, den Hitman-Machern, die jetzt die James-Bond-IP bekommen haben.
Ich habe die Wertung nicht gesehen, ich spiele das Spiel gerade, deshalb wollte ich jetzt keinen Spoiler und mich auch nicht irgendwie beeinflussen durch irgendeine Wertung.
Deshalb, dann werde ich sie hier nicht sagen, aber vielleicht hast du Lust, nachher noch mal ein bisschen darüber zu reden.
Ja, mit Sicherheit. Wir werden ja mit Sicherheit über Spiele sprechen, die wir aktuell spielen. Und da gehört First Light bei mir dazu.
Cool, dann machen wir das
nachher. Eine andere brandheiße Info, die kam auch heute erst rein, ist, dass Square Enix Dragon Quest 12 angekündigt hat. Mal wieder. Eigentlich war es schon angekündigt.
Ja.
Aber das Ganze ist wohl irgendwann mittendrin verworfen worden. Das war dann so eine Metroid Prime 4 Situation. Also jetzt nicht mit einem komplett neuen Studio, aber die haben die Entwicklung quasi über Bord geworfen und haben von vorne angefangen und haben quasi jetzt Dragon Quest 12 Beyond Dreams angekündigt, also mit neuem Untertitel. Haben auch schon erstes Gameplay gezeigt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, habe ich gesehen. Also Gameplay, ich würde mal sagen,
Ein Teaser. Geht's stilistisch in die Richtung von Dragon Quest 11, falls du es gespielt hast. Das war ja auch schon vollständig 3D und alles.
Ja.
Sieht von den Landschaften, von der Vegetation, fand ich das unfassbar schön. Richtig, richtig geil.
Ja.
Charakterdesign ist so Hit und Miss. Ich bin kein großer Fan, muss ich zugeben, von Akira Toriyama, was Charakterdesign angeht. Ich mag's bei Dragon Ball, bei Dragon Quest nicht so, ich weiß auch nicht. Aber grundsätzlich macht das Lust auf mehr. Die Frage ist halt, wann es kommt, denn dadurch, dass die Entwicklung ja wieder von vorne begonnen hat, haben die gesagt, ja, geduldet euch noch ein bisschen. Keine Ahnung, um das wieder gut zu machen. Wahrscheinlich haben die dann am Schluss der Präsentation noch Dragon Quest Monsters angekündigt. Wobei ich da nicht sicher bin, ob das jetzt ein Reboot, Remake der Monsters-Reihe ist. Das ist ja so eine Spin-off-Geschichte von Dragon Quest. Aber da stecke ich thematisch nicht so tief drin, um das beurteilen zu können.
Monsters, ist das ein Pokémon-Klon? Ja, ne?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, also erstmal zu Dragon Quest 12. Also ich fand den Trailer, der sah auf jeden Fall sehr stimmig aus. Das sieht halt aus wie so ein richtig pures Nintendo-Spiel.
Ja, genau.
Es ist, wenn man genau hinguckt, ist es natürlich weiterhin ein bisschen detailarm, aber es ist egal, weil der Stil ist halt so, wie er ist. Es sieht super märchenhaft aus, super schön. Es greift halt 100% diesen Stil von 11 auf und macht es nochmal deutlich schöner, wie ich finde. Zu erwarten können wir natürlich auch das vollkommen gleiche wie immer, also sehr Standard, was heißt Standard, aber sehr alteingesessene JRPG-Kost mit rundenbasierten Kämpfen, sehr fokussiert auf Buffs und Debuffs, also dieses klassischste aller klassischen Kampfsysteme, die man eigentlich nur haben kann, hat natürlich auch viele Fans. Ich fand den 11. Teil auch super, ich habe den durchgespielt, habe da, keine Ahnung, 70, 80 Stunden reingeballert. Die machen auch immer Spaß, aber so ganz krass holen mich die Dragon Quest Spiele immer nicht so ab, wie es eigentlich sollte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie so Länge haben. Ich habe angespielt 1, 2, 3, 5 und ich weiß gar nicht, ob 8 und auf jeden Fall 11. Und 11 ist das Einzige, was ich durchgespielt habe. Die sind einfach charmant, da sind immer tolle Gruppen dabei, tolle Charaktere. Aber halt, es bleibt für mich immer so alles irgendwie so ein bisschen an der Oberfläche, ne? Wenn du ein richtig taktisches Kampfsystem haben willst, dann musst du halt den Schwierigkeitsgrad erhöhen, dann werden diese Buffs und Debuffs unfassbar wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Charaktere immer auch nicht, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber auch nicht so, die haben mich immer nicht so emotional abgeholt, wie das in anderen Rollenspielen der Fall war. Obwohl die waren immer nett und charmant und cool, aber irgendwie so richtig, ich kann mich nicht mal dran erinnern, wie die Geschichte von 11 war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer kein gutes Zeichen, obwohl ich das...
Der Lichtbringer.
Ja.
Aber falls ihr 11 verpasst habt und eine Nintendo Switch 2 besitzt, die haben wir nämlich gleichzeitig auch eine Nintendo Switch 2 Version von 11 angekündigt, mit sogar 9 Storykapiteln, die okay. da wohl irgendwie die Charaktere in den Mittelpunkt stellen wollen. Also ganz cool, die hätten das auch ganz normal mit schönerer Grafik, mehr Texturen porten können. Da haben die nochmal ein bisschen sich ins Zeug gelegt. Soll auch, glaube ich, nur $40 kosten, habe ich heute gelesen. Also kann man machen.
Ja, mal gucken, ob es dann auch für die anderen Konsolen noch nachgezogen wird. Wir hatten ja auch erst die normale Version, dann kam die Switch-Version, das war diese S-Version, da war ein bisschen Bonus-Content. Ja, die kam dann später auch für PlayStation 5 und Xbox. Jetzt hast du diese Switch 2-Version mit noch mehr Bonus-Content und ich kann mir vorstellen, dass es später dann auch nochmal für die PS5 kommt. Ja, wie immer, man schlachtet die Dragon Quest-Spiele dezent aus.
Ja, für mich ist das immer so ein Feel-Good-JRPG gewesen. Es war so knuffig und bunt und jetzt nicht allzu schwer. Und die Geschichten waren immer so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, die haben sich nicht ernst genommen, so ein bisschen. Die waren so wie ein Anime halt, weißt du?
Ja.
Aber ja, so ganz richtig krass reingekommen bin ich tatsächlich auch nicht.
Ja, irgendwas.
Okay,
dafür müssen wir mal sagen, in Japan ist das immer noch ein Volksphänomen. Das
In Japan erscheint Dragon Quest schon seit Jahrzehnten an einem Feiertag oder Sonntag oder so, weil sonst die Wirtschaft lahmgelegt wird.
Ja, ja, zwangsweise irgendwie so.
Ja, genau.
Das darf in der Woche nicht erscheinen.
Ja, ansonsten, ich habe eine kurze kleine News noch, die ich so beim Überfliegen heute gelesen habe. Und zwar, dass die südkoreanische Prüfstelle etwas geleakt hat, nämlich 2 Spiele. Eins ist weniger spektakulär, nämlich eine Switch 2 Version von Guardians of the Galaxy.
Okay, cool.
Cooles Spiel. Ich frage mich nur, wer das heute noch haben will. Der Marvel MCU Hype ist seit Jahren vorbei gefühlt und das Spiel an sich ist ja schon was älter. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine Switch 2 Variante davon braucht.
Naja, es ist das gleiche wie mit Dragon Quest 11, ne? Das Spiel ist noch viel älter. Beides aber gelungen.
Aber es ist ein gutes Spiel.
Super Spiel. Also auch abseits vom MCU muss man einfach sagen, es ist einfach ein tolles Spiel von den Deus Ex Entwicklern. Ich fand's großartig, also richtig gut. Wenn ihr das noch nicht gezockt habt und nur Switch-Spieler seid, dann auf jeden Fall reinschauen. Tolles, tolles Spiel. Sehr witzig, abwechslungsreich, cool.
Zweite News ist ein bisschen spannender, finde ich. Ja. Kennst du Cities Skylines?
Ja.
In SimCity?
Ja, ja.
Spirituellen Nachfolger ist das, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, nein, ich bin da nicht so tief drin. Aber
die machen es einfach besser als das Original, muss man einfach sagen. Sie haben einfach die Marke
Das Spielprinzip ist ja quasi SimCity.
Ja, ja, genau. Ja.
So, es ist nämlich von der südkoreanischen Prüfstelle Lego Skylines geleakt.
Okay, es ist der gleiche Entwickler wahrscheinlich, der mit Lego dir die Möglichkeit gibt, eine Stadt zu bauen, oder?
Aber das finde ich total interessant. Das wäre was für meinen Sohnemann, wenn du aus Lego deine eigene Stadt bauen könntest. Ich finde die Idee mega geil.
Mach's doch einfach in echt, Mann. Das ist das Prinzip von Lego. Wofür brauchst du denn ein Spiel? Gib ihm Lego und soll er selbst bauen.
Er hat sein Zimmer voll davon. Aber
die
Lego Horizon, so hat er auch gespielt, weißt du?
Ja, ja.
Und dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten, ne? Unwetter, was man so bei SimCity so kennt. Aber klar, das ist
zumindest
aber trotzdem ganz geil.
Wenn ich das von mir so vorstellen würde, SimCity, dann hast du natürlich nicht, baust du nicht selbst die einzelne Dings, sondern du hast die Presets und baust eine Stadt. Sprich, du hast eine Feuerwehrwache von Lego, die baust du dann dahin, da baust du die Polizeistation hin und du musst das Managen der Stadt steht im Vordergrund als das Bauen selbst und der Baueffekt ist eher, dass du eine Lego-Stadt baust und nicht das Lego-Produkt. Sehr coole Idee, ich mag ja eigentlich SimCity, ich finde das eigentlich auch geil und Lego-Charme ist für mich dann auch immer, finde ich ganz nett. Es ist ja bald E3-Zeit, ne? Wer weiß, es wird sicherlich da passieren. Eben.
Nächste Woche geht's ja schon los mit Sony und dem Summer Game Fest und der Xbox Showcase. Einzig Nintendo hält sich noch bedeckt.
Ja.
Aber normalerweise müssten die auch was bringen.
Was heißt nächste Woche? Wenn der Podcast Sonntag kommt, Montag ist das. Wir sind schon wieder so.
Ja gut,
ne?
wir nehmen natürlich jetzt am 27.05. auf. Heute ist Mittwoch. Ja. Das heißt, wenn ihr den hört, dann ist ja
ist
schon
alles vorbei. Ja. Und das Problem ist einfach, wenn wir dann wieder aufnehmen, das heißt, wir nehmen Montag, nächste Woche Montag, Danach den Montag, na gut, dann na gut, das ist ein gutes Recap-Ding eigentlich. Eine Woche später können wir noch.
Eigentlich, ja. Und ja. Sollte wirklich irgendwo was richtig Geiles, Krasses passieren, dann können wir immer noch eine Bonusfolge dazwischen schieben. So ist es
ja. Ja, das können wir natürlich auch machen. Ja.
Aber so rein newstechnisch habe ich jetzt alles gesagt, was ich mir auch geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Ich auch, alles durch, was ich mir auch notiert habe und gescreenshotet habe.
Da wir ja kein Kunibert machen, weil das zu zweit sinnfrei wäre, habe ich mir gedacht, ich mache das so ähnlich wie ihr beide letztes Mal, als ich nicht dabei war. Ihr habt also was gerankt. Mhm. Ich dachte mir, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht bei dir. Ich weiß nicht, ob du die Spiele gespielt hast. Aber jetzt im Zuge von 007 First Light habe ich mir gedacht, vielleicht ranken wir oder du oder wir zusammen die fünf besten Bond-Spiele abseits GoldenEye, weil GoldenEye hat so eine Allmachtsstellung und wenn wir jetzt GoldenEye auf die 1 packen, ist es langweilig. Wenn wir es nicht auf die 1 packen, werden wir gelyncht. Deshalb nehmen wir das mal so ein bisschen außen vor und gucken uns dann andere Bond-Spiele an, die einen Platz verdient hätten. Hast du Bock oder bist du nicht
Bock so? Bock habe ich. Ich bin leider nicht so im Thema wie du wahrscheinlich. Du hast nämlich ein Video da in
Produktion. Ich hab so Bock. Ich liebe die James Bond-Spiele.
Okay, dann gehen wir das zusammen durch. Ich kann zu ein paar was sagen, aber ja, lass mal einfach machen. Ich bin nicht so der Bond-Gamer gewesen, abseits von GoldenEye. Was ich liebe, was bei mir auf Platz 1 auch auf jeden Fall gewesen wäre.
Okay, bei mir nämlich nicht.
Okay. Oh, du bist hier, wie heißt der Nachfolger? All or Nothing auf dem N64 oder ne?
Die Welt ist nicht genug, war das
genau. Die Welt ist genug, ja. Da warten wir ab.
Ja, tatsächlich gefällt mir das besser als GoldenEye, weil es einfach mehr Bond ist. GoldenEye war natürlich ein revolutionärer Konsolenshooter. Der hat auch vieles, vieles gut gemacht, aber rein, was so das Bond-Feeling angeht, die Missionen, die Gadgets, das Drumherum, Sprachausgabe, Pierce Brosnan, das Feeling und so weiter, hat einfach die Welt ist nicht genug mehr gemacht. Und
dann rank es doch gleich rein, wenn du schon so viel redest. Ist für dich S-Tier.
Jetzt halt die Frage, wollen wir uns auf ein paar Spiele fokussieren, die wir ranken, oder ranken wir aus allen Bond-Spielen unsere Top 5?
Boah, ich gehe einfach alle, die du hast, durch. Ich kann dir sagen, ob ich gespielt habe oder nicht. Ich glaube, ich kriege nicht meine Top 5 zusammen ohne GoldenEye. Dementsprechend musst du damit helfen und müssen wir es zusammen machen.
Also, die Welt ist nicht genug. Man muss unterscheiden. Es gab damals drei verschiedene Entwicklerstudios bei EA, die drei verschiedene Die Welt ist nicht genug Spiele gemacht haben. Eurocom war für das Nintendo 64 zuständig und hatte ein fabelhaftes Spiel entwickelt, was leider, glaube ich, viel im Schatten von GoldenEye stand. Dementsprechend, wer es noch nicht gespielt hat, holt es nach, egal ob per Emulator oder auf originale Hardware. Das Spiel ist wirklich richtig, richtig gut. Dann gab es die PS1-Variante von Black Ops Entertainment. Die war nicht so geil. Da fehlte auch der Multiplayer und so weiter und war grundsätzlich ein ganz anderes Spiel. Mhm. Und dann gab es für den Game Boy Color noch ein Spiel. Aber darüber braucht man, glaube ich, jetzt aktuell nicht reden. Deshalb, für mich persönlich gehört Die Welt ist nicht genug definitiv in die Top 5. Und ich platziere es einfach mal auf einem soliden vierten Platz.
Ich glaube, ich habe die Welt auch auf dem vierten Platz. Okay, ich glaube, ich habe mal die PS1-Version gespielt, weil ich gehört habe, dass das richtig geil sein soll, aber damals nicht wusste, dass das 3 war oder eine unterschiedliche Version zur N64-Version ist. Und ich kann mich jetzt nicht mehr dran entsinnen, aber ich fand es jetzt nicht so krass wie GoldenEye, aber wahrscheinlich, weil es halt was komplett anderes war. Ja, ich schließe mich da einfach an, packe es mal auf die 4. Das ist schon ja,
also,
okay.
Damals, wertungstechnisch, lag die N64-Variante bei den Testern so im höheren 80er, unteren 90er Bereich und die PS1-Variante war irgendwo bei 60%. Also da sehe ich mal,
das ist schon krass. Ne? Das ist krass, ey.
So, und dann kam ja, also auf der PS1 gab es ja noch Der Morgen stirbt nie. Das kam ja direkt nach GoldenEye, das war der Third-Person-Shooter. Ich weiß nicht, ob du den gespielt hast.
Vielleicht habe ich auch das gespielt, ich weiß es gar nicht.
Weil die Welt gar nicht genug war ja ein Ego-Shooter und Tomorrow Never Dies, also Der Morgen stirbt nie, war ja ein Third-Person-Shooter, auch von Black Ops Entertainment, aber das war auch nicht allzu, das war ein ganz stupider Third-Person-Shooter.
So Seifenfilter-mäßig.
Ja, genau.
Ja, dann habe ich das gespielt, glaube ich, eher als das andere. First-Person-Shooter habe ich nicht auf der PS1 gezockt.
Okay. Ja. So, und dann
ist jetzt auch nicht hängen geblieben.
Dann kam aber die spannende Ära, nämlich die Electronic Arts-Ära. Und da gab es ein paar richtig, richtig, richtig geile Spiele. Okay. Die haben ja mit Agent im Kreuzfeuer gestartet, was 2001 erschien für die PS1. Quatsch, für die PS2, so. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Das war so ein Bond, der nicht wie Pierce Brosnan aussah, sondern das war so ein 0815-Charakter. Aber rein von dem Spiel war es ganz geil. Und dann kam Nightfire.
Oh, das ist, glaube ich, da hast du, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Ich erinnere mich.
Nightfire, mega.
Ist das die gleiche Version auf allen Konsolen diesmal?
Konsolen, ja. Von Eurocom wieder entwickelt, dann, die haben quasi nach Die Welt ist nicht genug, dann Nightfire programmiert, haben also die ganze Erfahrung, die sie bei Die Welt ist nicht genug hatten, in Nightfire reingepackt und haben daraus ein richtig, richtig geiles Spiel entwickelt, was für mich lange, lange, lange Zeit das beste Bond-Spiel aller Zeiten war. Mhm. Heute noch absolut spielenswert auf allen drei Konsolen, außer auf dem PC. Denn da hat Electronic Arts das Ganze an Gearbox gegeben. Und Gearbox hat daraus einfach ein absolutes Bugfest gemacht mit einer Source Engine, die so ein bisschen gemoddert war, und das ging total in die Hose. Also Finger weg von der PC-Variante. Aber Nightfire würde ich auf inzwischen, wo ich jetzt alle anderen gespielt habe, auf die gute 2 packen.
Okay.
Wäre früher die 1 gewesen, jetzt würde ich es auf die 2 packen, weil nach Nightfire haben die Everything or Nothing gemacht, also alles oder nichts.
Ja.
Also, ob du dich daran erinnerst, das war mit Pierce Brosnan. Gut, bei Nightfire war auch schon Pierce Brosnan, aber das war sein Äußeres. Die Stimme hat er dem Spiel nicht geliehen, das war dann ein anderer, der ihn vertont hat. Bei Alles oder Nichts, auch ein absolut geniales Bond-Spiel. Da hat nämlich EA alle Register gezogen, hat einen spielbaren Bond-Film gemacht quasi. Die sind dann weg von der Ego-Perspektive gegangen, weil die Konkurrenz im Ego-Shooter-Bereich damals 2004 mit Half-Life 2, Halo 2, Doom 3 und so weiter enorm war. Und dann haben die aus Bond Alles oder Nichts einen Third-Person-Shooter gemacht. Aber so ein geilen, dass da mit Willem Dafoe, Heidi Klum, Judi Dench, Pierce Brosnan, zig andere Stars waren damit bei, inklusive Stimme und alles drum und dran. Ein eigener Song ist dafür komponiert worden und mega geiles Spiel. Also das kann man heute auch noch perfekt spielen und gilt bis heute bei allen eigentlich als das beste Bond-Spiel, jetzt abseits von First Light. Das nehme ich jetzt mal aus der Geschichte hier raus. Und dementsprechend auch verdiente Nummer 1. Also das steht einem Bond-Spiel oder einem Bond-Spielfilm in nichts nach und, glaube ich, kann auch heute noch richtig geil gezockt werden.
Alles oder nichts, sagst du, ist die
Alles Film. Oder nichts.
Ja, cool.
Mega geil.
Ja.
Ja, und dann kam GoldenEye. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Rogue Agent.
Ach so, ich vergesse GoldenEye. Hä, wo sind wir denn jetzt gerade gewesen? Das habe ich auch nicht gespielt, aber ich glaube, ich habe das Cover im Augen.
Nichts verpasst.
Hast du nichts verpasst.
Das war tatsächlich ein stupider First-Person-Shooter mit Bond-Lizenz.
Ja.
Aber im Grunde hast du nicht mal James Bond gespielt in dem Spiel. Das können wir, glaube ich, übergehen. Und dann gab es ja Liebesgrüße aus Moskau mit Sean Connery.
Mhm. Mit Sean Connery,
auch genau. Richtig, richtig gutes Spiel, vor allem für Fans von Sean Connery, der ja das erste Mal in einem Videospiel und das einzige Mal, glaube ich, in einem Videospiel zu sehen war, mit der Begründung, dass das sein liebster Bond-Film sei, den er gedreht hat, und weil seine Enkelkinder Videospiele geliebt haben. So, deshalb hat er gesagt, jo, ich mach das.
Nicht geil.
Auch ein richtig, richtig gutes Spiel.
Dafür liebe ich halt auch Videospiele, ne? Dass du auf einmal so 30 Jahre später, oh, jetzt kommt nochmal zu diesem Bond-Film mit Sean Connery ein Game, wo ich denke so, geil, total cool, ey. Das Cover ist irgendwie, ist das Einzige, was mir sofort im Auge fällt, wo er da so steht, so, das war so ein bisschen stilisiert, geiles, ikonisches Cover. Das Spiel siehst du überall auf dem Flohmarkt für 5 € oder vor Jahren hast du es immer gesehen, überall. Ja, cool.
Geht in dieselbe Richtung wie Alles oder Nichts, ist halt nur nicht so polished. Aber immer noch ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich würde es auf die 5 packen, tatsächlich.
Dann haben wir ja schon die 5, die 4, die 2 und die 3.
Genau, drei, und die 1. Im Grunde fehlt noch die 3.
Ja, die 1, ja.
So, die 3 ist... Hier kommen wir, glaube ich, zu einer ganz spannenden Etappe, nämlich die Activision-Ära. Activision hat ja nach EA übernommen und die haben ja ein Quantum Trost entwickelt. Das war ja so der Hybrid aus Casino Royale und Quantum Trost. Die haben versucht, beide Filme so in das Spiel zu quetschen, entwickelt von Treyarch damals, von den Call of Duty Entwicklern. High Hopes, also ganz, ganz viele Hoffnungen drin gewesen und dann war das im Grunde nichts anderes als ein Call of Duty Klon. Konnte man ja quasi getrost vergessen, obwohl es ein paar gute Momente hatte. Und dann kam Bloodstone. Was du das kennst.
Das habe ich gespielt, ja. Das war von irgendeinem Racing-Entwickler, ne? Wer, das war doch
Bizarre Creations.
Ja, hatte diese Autopassagen auch, cooles Gunplay, war mit Daniel Craig und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das wäre nach GoldenEye mein liebstes Bond-Spiel.
Das würde ich auch tatsächlich auf die 3 packen. Es war ein richtig, richtig geiles Spiel. Es war auch wiederum eine originelle Geschichte mit Craig und Judi Dench war wieder dabei und so weiter. Ganz viele andere Schauspieler. Was mir damals das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht hat, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war auch der krasseste Kritikpunkt, dass Bond so einen Nahkampf-Finisher hatte. Und der war so overpowered, dass du damit einfach jeden Gegner entwaffnen konntest. Und das hat das Spiel halt sehr einfach gemacht auf Dauer.
Ja, okay.
Aber leider übelst gefloppt und im Grunde dann auch dafür gesorgt, dass A, wir keine Nachfolge bekommen haben, obwohl das Spiel ein offenes Ende hat und B, sogar Bizarre Creations geschlossen wurde. Das war sehr, sehr schade, weil das war ein sehr, sehr fähiges Entwicklerstudio.
Welches Racing-Game haben die vorher gemacht?
Project Gotham Racing und Blur.
Ah,
okay. Blur war auch mega.
Ah ja, okay.
Genau, zeitgleich zu Bloodstone erschien ja 2010 auf der Wii das GoldenEye Remake. Das habe ich hier aber außen vor gelassen, weil da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, ey, das ist mir zu viel Call of Duty. Die anderen lieben es. Ich fand es ganz geil. Aber im Grunde finde ich die klassischen, in Anführungsstrichen, Bond-Erlebnisse schon irgendwie geiler als alter James Bond-Film. Aber so würde mein Ranking aussehen abseits des grandiosen GoldenEye.
Ja. Ja, kann ich nicht so.
Danke, dass du so toll mitgemacht hast.
Ja, danke, gerne. Auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall aber Bock auf diese alten auf diese alten Bond-Games, muss man sagen. Alles oder Nichts oder Nightfire, hast du mir da sehr schmackhaft gemacht, ehrlich gesagt.
Spielt das. Das sind so gute Spiele, vor allem, wenn du die heute auf dem Emulator zum Beispiel spielst, dann hast du da inzwischen auch HD-Texture-Packs und du hast 16:9 Patches und so weiter. Das sieht heute noch mega geil aus. Und das macht Bock. Das sind einfach gute Spiele.
Ja. Aber jetzt würde ich ja am liebsten ja auch mal was zu First Light hören.
Ja, First Light.
Was hast du denn so gezockt in letzter Zeit, Andi? Warst du letzte Woche im Urlaub oder vor die Woche?
Nee, das war tatsächlich letztes Mal, also vor 2 Wochen, als ihr aufgenommen habt oder als wir aufnehmen wollten, aber da war ich nicht in Urlaub, da hatte ich bei mir zu Hause übelst.
Ach ja, stimmt. Und das war das.
Da ging gar nichts. Da habe ich Kinder gehabt, die nur auf dem Pott waren. Genau, aber ich habe in den vergangenen Tagen und Wochen einiges gespielt. Ich habe die Battlefield 6 Kampagne beendet. Das war ja das, wo ich voriges Mal dran war. Immer noch geil, Story immer noch. Also ich habe mir nichts davon behalten können, keine Ahnung, aber die Set-Pop-Pieces waren geil, die Missionen waren geil, die Grafik war geil, eigentlich genau das, was ich von dem Battlefield haben will. Und dementsprechend absolute Empfehlung für die Kampagne, Multiplayer, keine Ahnung. Dann habe ich einen Blick hereingeworfen in Maus, PI for Hire.
Ah, ja. Ja, cool. Das hatte, glaube ich, Matthias letztes Mal schon erzählt, auch dass er das ganz gut fand.
Genau, Matthias hat das gespielt. Ich habe 2 Kapitel jetzt gespielt. Ich find's auch ganz geil. Es ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich habe mich auf so ein straightes, geradliniges Indie-FPS eingestellt.
Ja.
Aber im Grunde ist das schon mehr. Du hast eine tiefgründige Story, eine Detektivgeschichte. Du hast geiles Gunplay. Du hast eine Minimap, wo du quasi zu verschiedenen Locations fahren kannst. Du musst ermitteln und Clues zusammenführen und so. Das hat schon viel, viel mehr Substanz, als ich dem Spiel zugetraut hatte.
Ich dachte auch, das wäre ein reiner First-Person-Shooter, einfach mit witziger Grafik.
Habe ich auch gedacht. Ja. Genau. Ja. Ist nicht so. Aber wie gesagt, ich bin aktuell nur im zweiten Kapitel, habe meinen ersten Case halb gelöst quasi. Und aber auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, vor allem, weil die Grafik auch mal erfrischend anders ist.
Ja.
Und einfach das ganze Szenario, das spielt sich wie so ein alter Walt Disney-Cartoon. Das ist schon ganz geil.
Cool.
Aber was mich da rausgebracht hat, war Forza Horizon 6.
Mmh,
ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Ich habe mir gedacht, nee, ist mir zu viel und ich habe noch Teil 5 halb gespielt hier rumliegen. Und dann bin ich schwach geworden, weil ich ja das Setting so feier. Ich bin ja absoluter Japan-Liebhaber und wenn mich dann ein Rennspiel dahin schmeißt, dann habe ich mir das mal angeschaut. Ich habe das recht günstig am Launchtag über einen Kontakt für knapp 45 Euro bekommen. Da konnte ich von einem guten Deal sprechen, sage ich mal. Und das ist absolute Königsklasse, was Rennspiele angeht. Also das Ding ist unfassbar geil.
Ja.
Mega. Es macht im Grunde nichts anders. Aber Playground Games haben inzwischen halt die komplette Formel so perfektioniert, das Handling, das die Location, die Atmosphäre, die Musik, die Autos, die Grafik, die Details, die da alle drin sind, das spielt sich einfach so geil und es ist ein Spiel von dieser, ach komm, einmal noch Mentalität, weißt du? Und dann man sagt sich, komm, ich fahre noch einmal. Und dann sind 3-4 Stunden um. So. Super geil. Super, super geil. Für PS5 erscheint es ein bisschen später. Ich habe es jetzt für die Xbox gekauft und absolute Empfehlung.
Genau. Das könnte mich weniger interessieren.
Ja, ich weiß. Jetzt mache ich jetzt weiter. Ich habe ein bisschen in Yoshi and the Wonder Book, glaube ich, heißt es, reingeschaut.
Das, darf ich mal gesagt, das ist ja völlig untergegangen, ne? Ich habe letztens gesehen, so bei Twitter, so, heute erscheint Yoshi. Ich so, was? Wie?
Ja.
Wie? Das hat überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass da ein neues Yoshi-Game kommt. Natürlich auch, wenn man sich den letzten Film angeguckt hat, passt es natürlich auch wie Faust aufs Auge, ne? Yoshi war sehr prominent und präsent im letzten Super Mario-Film und schwupps, da ist das Yoshi-Game. Aber das habe ich sowas von vergessen, dass es da ja ein neues Yoshi-Game gibt. Andi, erzähl mal.
Es ist anders. Also es ist nicht der klassische 2D-Plattformer wie Crafted World oder Woolly World oder so, sondern mich erinnert das sehr stark an Yoshi's Story auf dem N64. Mhm. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Das war auch der klassische Plattformer. Das hatte so so Loop-Level quasi, wo du immer wieder zurückgehen konntest, weil du Früchte sammeln musstest. Ja. Und wenn du 30 Früchte gesammelt hattest, konntest du weitergehen quasi. Und dann hat sich ein Buchen geschlagen und dann konntest du das nächste Level dir aussuchen. So war das, glaube ich. Jedenfalls geht das neue Spiel in eine ähnliche Richtung. Das setzt nämlich extrem auf Erkundung und auf Kreativität und eben nicht auf hier ist Start und da ist Ziel und jetzt geh dahin. Die Prämisse ist hier tatsächlich, die ganzen Locations, wo du drin bist, zu erkunden, mit den ganzen Charakteren da drin zu interagieren, um die Ecke zu denken, um Rätsel zu lösen und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz anders, sehr gewöhnungsbedürftig, aber es macht schon Spaß irgendwo. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe eine Stunde gespielt und dann habe ich es ausgemacht und dann dachte ich mir, ja, ganz nett. Und ich glaube, aus diesem ja, ganz nett könnte mehr werden, wenn da nicht First Light kam und mich da erstmal komplett herausgehauen hat.
Dann erzähl mal, wie ist First Light? Also, ja, nee. Erstmal raus. Was denkst du über First Light, sofern du schon erzählen kannst?
Also, ich habe noch nicht allzu viel gespielt, glaube ich. Ich habe die erste Mission, das ist ja so dieses normale Tutorial, wie man das aus Spielen kennt, gespielt. Dann gibt's eine Art Prolog, der sich elendig zieht. Das ist etwas, was man dem Spiel wirklich ankreiden kann, bis du dann wirklich in die erste Mission kommst. Aber sobald du da drin bist, geht das Spiel voll ab. Das ist richtig geil. Und ich würde es vergleichen mit Uncharted 4 meets Hitman.
Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich hatte irgendwo gelesen, dass du irgendwie, also ich mag dieses Hitman-Gameplay einfach total geil, dass es eine Art Sandbox ist, aber in so einem kleinen Levelstruktur.
Ganz genau.
Dass du dann quasi ein Ziel hast, dass du einfach machen kannst, wie du willst. Ich las von einer Mission, wo du dich so in einem Casino einkaufen musst für $250,000 in dem Spiel. Und wie du das machst, ist halt völlig egal. Du kannst irgendwelche Krypto-Sachen hacken, du kannst, keine Ahnung, klauen, gehe ich mal von aus, du kannst am Casino selbst teilnehmen, nee, weiß ich nicht, aber Es gab wohl unzählige Möglichkeiten, wie du dieses Geld beschaffst. Und das finde ich einfach so geil, dass du da so einfach, es gibt dem ja auch total viel Wiederspielwert. Aber trotzdem hast du irgendwie, wenn du möchtest, ein stringentes Story-Konstrukt oder so. Das ist ja, das, was wir vorhin schon gesagt haben.
Es gibt ganz, ganz viele Cutscenes, es gibt ganz viele Charaktere, mit denen du interagieren kannst. Es gibt auch nur eine englische Sprachausgabe, was mich gewundert hat, aber die ist wirklich gut. Und du hast halt deine Missionen und jede Mission ist eine andere Location und auch ein in sich geschlossenes kleines, eine in sich geschlossene kleine Spielwiese tatsächlich.
Wie halt bei Hitman, wie bei Hitman.
Genau, aber nichts, was dich überfordert oder so, sondern ja. Du hast meistens 2 bis 3 Wege ans Ziel zu kommen, ja. Wie es dir überlassen und ob du jetzt zum Beispiel deinen Weg irgendwie kletternd auf den Balkon schaffst oder dich irgendwie hinter die Bar schleichst, dafür aber den Barkeeper erstmal irgendwo hinschicken musst und so, das ist völlig dein Bier. Und dazu gibt's halt wirklich diese Set-Pieces wie bei Uncharted. Geile Schießereien. Es geht, wenn du im Nahkampf bist, es geht wirklich alles zu Bruch. Die ganze Umgebung, die reagiert auf dich. Das ist mega geil.
Ich las letztens bei Twitter so einen Tweet, da hat jemand geschrieben, Alter, das ist ja 1:1 von Arkham geklaut, das Kampfsystem. Und hat sich ein Entwickler gemeldet, ja, liegt daran, dass der Entwickler des Kampfsystems mittlerweile bei IO Interactive arbeitet und dafür verantwortlich ist. Das ist halt
es original. Es ist sehr, sehr ähnlich.
Es ist das Batman Arkham Kampf, das Free-Flow Kampfsystem, quasi in anderer Form in dem Spiel, was geil ist. Also, ne?
Also ja, es ist das Free-Flow-Kampfsystem. Es hat nur mehr Tiefe, finde ich. Also das
noch besser, an,
weil du viele verschiedene Aktionen hast. Du kannst zum Beispiel deine Knarre einem Feind an den Kopf schmeißen, hingehen, ihn entwaffnen. Du kannst einem Feind in die Füße schießen, ihn damit betäuben und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Takedowns. Die Umgebung wird komplett mit einbezogen. Es geht alles zu Bruch. Du kannst alle überall hinschleudern, alles mit denen machen. Das ist richtig geil. Und was so Uncharted, was mich daran erinnert, es gibt die Kletterpassagen, die sehr an Uncharted erinnern. Es gibt aber auch reine Setpieces, die an Uncharted erinnern. Es gibt zum Beispiel eine Mission, um jetzt nicht viel zu spoilern, da kämpfst du in einem abstürzenden Flugzeug. Und am Ende springst du da auch raus. Das ist super geil gemacht. Und,
geil, das
genau, es ist halt wirklich, also mich hat das sehr stark an Uncharted erinnert.
Ja, und, mich erinnert.
Das ist was Gutes. Es ist natürlich, viele schreiben und sagen, ja, es ist nicht mehr Bond und es ist nicht mehr so sexistisch wie die alten Bond-Filme, aber wir leben halt auch in einer anderen Zeit. Ich glaube nicht, dass du heutzutage so ein Spiel wie damals, weiß ich nicht, Alles oder Nichts oder so produzieren könntest. Aber grundsätzlich bin ich schon sehr geflasht. Der Anfang zieht sich halt wirklich extrem. Ich habe irgendwann gedacht, boah, wie lange geht das hier noch? Aber sobald du in der ersten richtigen Mission bist, dreht das Spiel voll auf.
Geil. Also ich bin auch bei dir, also wegen der Thematik da, dass es denn nicht mehr ganz Bond ist, ja, hätte mich weder gestört, dass es da ist, noch dass es jetzt fehlt. Es geht ja ums Spiel selbst, ums Gameplay und um das heißt mir das eigentlich relativ Wumpe. Was ich aber noch sagen wollte zu abstürzenden Flugzeugen, es ist ja auch wieder, ich muss sofort an Call of Duty Modern Warfare, war es 1, 2 oder 3, ich weiß es gar nicht, da gibt's ja auch eine Mission, wo du im abstürzenden Flugzeug kämpfst, mega geil. Oder halt, und das ist vielleicht noch der krassere Brückenschlag, zu No One Lives Forever. Die Mission, wo man aus dem Flugzeug springt, auch vielleicht eine kleine Hommage an diesen Agentenklassiker, der ja gleich wieder eine Hommage an 007 war. Also cool, geil, freue ich mich jetzt schon. Ich habe das Spiel auch vorbestellt. Das müsste jetzt die Tage eigentlich bei mir eintrudeln. Wann war denn der offizielle Release?
Der ist heute.
Ach so. Warum hast du das denn schon?
7. Mai, weil ich A, mit GeForce Now kooperiere und so, die mir da den Code geschickt haben. Aber der ist tatsächlich erst seit gestern freigeschaltet. Nee, okay. Ich hatte Glück, ich habe das bei NetGames vorbestellt und habe das seit Samstag bereits.
Ja. Ich habe es vorbestellt bei Amazon, habe es nicht.
Nein. Aber ich durfte, das ist auch ganz interessant, ich habe das Samstag bekommen und auf PS5 und das Tutorial gespielt, also die erste Mission, und dann war das Spiel aus. Und dann hieß es, ja, vielen Dank, wir würden dich bitten, auf die Freischaltung zu warten. Und die Freischaltung kam gestern. So, und dann habe ich gestern noch ein paar Stündchen reingebuttert und bin jetzt quasi in der dritten richtigen Mission nach diesem ganzen Prequel vorher.
Ja, cool. Ja, jetzt komme ich mal mit dem, was, also war alles, was du wahrscheinlich gespielt hast.
Das war alles, ja.
Ja, ich kann mich nur wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich spiele immer noch Saros. Ich weiß nicht, ob du das gehört hattest.
Nee, das habe ich nicht gehört.
Das ist gerade mein aktuelles Spiel, Saros. Der
aber die Geister scheiden sich da, ne? Kann das sein? Also ich höre von vielen geil, aber ich höre von genauso vielen, nee, totaler Mist.
Weiß ich nicht. Also ich mochte den spirituellen Vorgänger Returnal super. Returnal. Also den fand ich richtig, richtig geil. Tolles Spiel. Und im Prinzip ist es ja wieder das Gleiche. Man hat halt nur so ein paar Sachen geändert. Also die Story selbst ist, die war ja noch groß im ersten, im Returnal. Hier hingegen, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr Ahnung, was passiert. Er sucht seine Frau, aber auch nur so am Rand irgendwie. Und man kann jedes Mal, wenn man zurück in die Base kommt, kann man sich Gespräche anhören. Ich hatte selten weniger Lust auf solche Gespräche. Also ich höre da gar nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gameplay an und für sich ist immer noch so knackig wie früher beim Returnal. Es macht Bock zu kämpfen. Es gibt unterschiedliche Waffen. Es kommen noch so ein, zwei Skills mit dazu, die man jetzt auch beherrschen muss. Zum einen halt dieser Energieschild, womit man Kugeln auffangen kann, beziehungsweise den dadurch sie nichtig macht, aber sie auch gleichzeitig zurückschießt als mächtige Waffe. Ich weiß immer noch nicht so genau, ob ich das gut oder schlecht finde, weil wenn man sich da, ich erwische mich das ein oder andere Mal zu sehr darauf, dass ich mich zu sehr darauf fokussiere, Energiekugeln aufzusaugen und sie zurückzuschießen, weil das sehr mächtig ist, anstatt einfach in der Zeit auch einfach normal zu schießen und einfach aus diesen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich nötig gewesen wäre. Dennoch ist es immer noch sehr anspruchsvoll. Was hingegen wesentlich leichter ist, finde ich, ist die Struktur des Spiels selbst. Man hat alles drumherum leichter gemacht. Im Original Returnal brauchtest du halt wirklich einen perfekten Run von vorne bis Ende, um das Spiel durchzuspielen.
Ja, das habe ich auch gespielt damals.
Einen Stop in der Mitte, den konntest du machen, um das Spiel zu speichern. Und das war's. Ja. Hier kannst du gefühlt immer stoppen. Außerdem, wenn du ein Biom geschafft hast, kannst du an diesem Biom von vorne starten, ne? Du hast da halt immer einen Teleporter dahin und kannst einfach sagen, ey, ich starte ab hier. Wahrscheinlich ist es besser, von vorne zu starten, weil du halt mehr Upgrades holen kannst, aber du hast irgendwann halt auch passiv so viele Upgrades schon gesammelt, dass das überhaupt kein Problem ist, auch mittendrin zu starten. Und man kann deutlich stärker werden durch Upgrades, permanente Upgrades, die man sammeln kann. Auch das Risk-Reward-System ist nicht mehr so krass oder so zufällig wie bei Returnal. Da hattest du auch diese verderbten Artefakte, die teilweise sehr abstrakt waren und auch wirklich so eine Sache bei mir oftmals so gefühlt haben, oh ja, das scheint mir gerade interessant, also das scheint das Risiko wert zu sein, das zu nutzen. Ich habe hier ganz selten den Fall, dass ich mal so ein verderbtes Artefakt sehe und sage, nehme ich mit, sondern meistens lasse ich es einfach. Und ich glaube, dass du einfach dass du selbst entscheiden kannst, wie schwer es wird, weil es da diesen Umschalter gibt pro Biom, um die Gegner schwerer zu machen und auch überhaupt um Zugriff auf diese verbesserten Artefakte zu bekommen, diese verderbten Artefakte und auch auf schwerere Gegnerattacken. Dafür hast du dann halt kannst du mehr Ressourcen sammeln oder so. Also die Struktur ist leichter, das Gameplay selbst ist ähnlich schwer. Mir macht es sehr viel Spaß, weil es dann als alter Mann nicht mehr ganz so nervenzehrend ist. Ich kann aber noch nicht sagen, ob ich es besser finde als Returnal. Bisher würde ich sagen, Returnal fand ich ein bisschen cooler, weil auch neuer und frischer damals.
Ja, ich habe mir das Spiel extra nicht geholt, weil ich Returnal wirklich als zu schwer empfunden habe. Das war für mich irgendwann einfach too much. Da bin ich nicht mehr so fit drin.
Ja. Dann ist das wahrscheinlich leichter für dich und besser zugänglich. Also das Gunplay macht immer noch total Bock. Eine Sache ist halt super nervig, das hatten Matthias und ich letztes Mal schon besprochen. Das alternative Feuer für manche Waffen ist halt, wenn du den linken Trigger,
das habe ich gelesen,
eindrückst, ne? Langsam, aber nur zur Hälfte und nicht ganz. Und das im Eifer des Gefechts ist halt manchmal wirklich, boah, ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, also hätte man vielleicht
noch. Da habe ich ganz, ganz viel Kritik zugelesen. Vielleicht wird es ja mit einem Software-Update oder so behoben, wer weiß.
Ja, mal gucken. Naja. Aber ein gutes Spiel, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Da bin ich schon durch.
Ja, okay.
Ja. Ich habe keine Ahnung von Zeitgefühl, wie weit wir sind. Ich screen capture heute unseren Podcast, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Haben wir noch Zeit für irgendwas, für Fragen oder sonstiges? Oder
hast du denn Fragen? Ich habe nichts.
Nee, Zuschauerfragen, nicht die, an dich.
Ja, schon klar. Ich habe aber auch keine Zuschauerfrage.
Ach so, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch keine. Kann sein, dass ich was ins Postfach gepackt hatte, E-Mail-technisch. Kann ich jetzt nicht zugreifen.
Vielleicht hätte Matthias was dabei, aber wie gesagt, der ist ja im wohlverdienten Urlaub. Deshalb ja. Gibt es heute auch keinen Gruß an die Patronen, weil auch das der Matthias macht und wir da einfach keinen Zugriff haben. Es tut uns leid, aber alle, die uns auf Patreon unterstützen, seien hiermit gegrüßt und gedrückt. Und wer noch Bock hat, uns auf Patreon zu unterstützen, gerne. Da gibt's auch, sehen wir mal wieder,
Bonus-Content
und da sind wir bald wieder dran.
Kriegst du ein paar von unseren Patronen namentlich zusammen, also den Kratzerack, den Wundenmann, den Robert, es sind doch immer so viele, die gleichen Namen, die dabei sind.
Das sind einfach zu viele Namen. Und da ich heute ja leider am Laptop bin, kann ich das auch nicht nachschauen. An meinem PC oben kann ich das nachschauen, aber da ist es mir heute einfach zu heiß. Das geht nicht. Da hätte ich heute die Stunde nicht ausgehalten.
Na gut, wir grüßen trotzdem alle.
Seht's uns nach. Aber das ist wirklich, hier kommen heute ganz viele gesonderte Situationen zusammen.
Alles Matthias schuld. Was macht der Urlaub? Was soll das?
Urlaubssperre demnächst hier. Nein, sei ihm gegönnt. Ihr Lieben, das war's aber dann tatsächlich von uns. Ne? Also ich habe sonst nichts.
Ich auch nicht.
Mit meinem Latein am Ende, du auch nicht. Dann genau.
Freuen wir uns auf Happy E3-Tage. Ich bin sehr gespannt.
Genau, wir freuen uns auf das Summer Game Fest. Und dann könnt ihr demnächst in 2 Wochen eine wahrscheinlich XXXXL Folge mit ganz vielen Eindrücken und Recap und alles drum dran erwarten.
Versprich nicht, was du nicht halten kannst. Okay, wird schon so sein.
Alles klar. Dann
so. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.